Ich freue mich von ganzem Herzen, euch alle zu sehen an diesem heutigen wunderschönen Sommertag. Und es ist fein, wenn wir euch zusammen sind, in diesem schönen Gotteshaus, wo wir Luft genug haben. Und es ist sehr angenehm. Und jetzt möchte ich noch einmal still werden und noch einmal beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich glaube und ich preise dich, denn wir dürfen auch dir heute wieder begegnen. Und Herr, du mögest alles Störende von uns fernhalten und uns Gnade schenken, dass wir uns konzentrieren können. Und Herr Jesus, jawohl, wir wollen dich sehen in deiner ganzen Schöne. Und gib mir Gnade, dass ich nichts zu viel sage, aber auch nichts zu wenig. Und alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein für Zeit und Ewigkeit. Amen. Meine lieben Freunde, ich habe hier das Inserat vor mir. Zweifeln und Staunen. Und ich möchte, meine lieben Freunde, zuerst einmal sagen, dass es eigentlich ganz klar ist, der Feind will unbedingt in dein Herz Zweifel hineinlegen. Er sagt dir zum Beispiel nie, das hat Gott nicht gemeint oder das hat Gott nicht gesagt. Und ich gehe jetzt zurück, meine lieben Freunde, bis in den Garten Eden. Als die Eva, in dem Moment war sie allein da, vor diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen stand, da wusste sie ganz genau, das ist dieser Baum. Von dem sollte ich jetzt keine Frucht nehmen und essen. Und jetzt haben wir die Schlange, Freunde. Und diese Schlange, die spricht und die sagt nicht, das hat Gott nicht gesagt, das hast du dir eingebildet, sondern der Feind, diese Schlange ist das Symbol des Teufels, der sagt, bist du sicher? Hat Gott das wirklich gemeint? Sollte Gott gesagt haben, und das ist doch komisch, und jetzt sieht sie diesen wunderschönen Baum und diese verführerischen Früchte da, einige meinen, es seien Äpfel gewesen, ich weiß das in keiner Weise, es waren ganz verführerische, wunderschöne Früchte. Sollte Gott gesagt haben, und weißt du, wenn du jetzt nimmst und isst und so, dann plötzlich wirst du sein wie Gott jetzt, erzählt er ihr alles Mögliche, dann wirst du auch wissen, was gut und böse ist und so weiter. Und Freunde, jetzt nimmt sie die Frucht. Interessanterweise kommt jetzt Adam und er war sehr lang mit Gott allein gewesen vorher. Er hat den ganzen Tieren die Namen gegeben. Freunde, ich weiß nicht, wie viele Jahre er allein gewesen ist, bevor Gott ihm die Eva geschenkt, sie erschaffen hat, aus seiner Herzgegend, aus dieser Rippe, Freunde. Und jetzt anstelle, dass er sagt, du hör mal, das hättest du jetzt nicht tun sollen, aber ich bin ja schon lang hier, ich werde mich jetzt in den Riss stellen, ich will mit dem Herrn reden und so weiter. Nein, er nimmt einfach auch und isst. Meine lieben Freunde, das ist unwahrscheinlich. Und dann nachher noch das Nächste, als jetzt Gott ihn zur Rede stellt, sagt er, ja, das Weib, das du mir gegeben hast, das ist also unwahrscheinlich schwach. Und deshalb brauchte es einen zweiten Adam, nicht eine zweite Eva, einen zweiten Adam. Und der zweite Adam, meine lieben Freunde, ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Und der ist gekommen und er hat nicht versagt, sondern er wurde vom selben Teufel auch verführt, geführt, aufs Eis geführt, Freunde. Der Geist Gottes brachte ihn in die Wüste und jetzt kommt der Feind und versucht ihn. Und der zweite Adam, der widersteht, ohne Sünde ist er da. Und plötzlich, als es zu doll wird, als der Teufel ihm sagte, wenn du vor mir niederfällst, gebe ich dir alles. Ich übergebe dir die ganze Welt, ich übergebe dir sämtliche Völker und Kontinente, du kriegst alles von mir. Und die Sache ist erledigt, wenn du vor mir niederfällst. Und jetzt sagt der zweite Adam, Satan, du wirst mir ärgerlich, hinter mich, geh hinter mich. Und Freunde, diese schreckliche Verführung, die war nun zu Ende. Also, der Teufel hat immer dieselbe Masche. Er kommt und will in dein Herz Zweifel legen. Ich glaube, meine lieben Freunde, und das ist auch ganz in der Meinung meines Freundes, der die Einleitung machte, prüfen, in Frage stellen, Prüfungen, das ist alles wichtig, das brauchen wir. Denn der Lehrer muss wissen, wo wir stehen, wie viel wir schon begriffen haben. Er prüft uns und dann sieht er, was noch mangelt und er bringt uns weiter. Und deshalb, meine lieben Freunde, prüfen und zweifeln, das sind zwei verschiedene Dinge. Und es ist wahr, es ist wunderbar, wie Gott eigentlich mit den Zweiflern umgeht. Er richtet niemanden hin. Er geht nicht einfach jetzt hinter sich und sagt, na ja, wenn du nicht willst, wenn du das alles anzweifelst, dann in dem Moment lasse ich dich sausen, dann bist du weg von der Gnade, sondern Freunde, nein, er versucht, dem Menschen entgegenzukommen. Das Bild von diesem Thomas ist ganz fantastisch. Dieser Mann war in eine tiefe Depression gefallen, als er Jesus am Kreuze sah. Meine lieben Freunde, als dieser Jesus dort von diesem Römer da mit der Lanze gestochen wurde und Blut und Wasser floss auf seiner Seite heraus und er war wirklich tot und jetzt soll er wieder auferstanden sein. Er hat sich nicht mehr erinnert oder es war alles konfus und jetzt war er weg. Als Jesus sich offenbarte, war er weg, er war nicht da. Erst eine Woche später. Und jetzt geht Jesus auf ihn zu und sagt, du hör mal, schau mal, meine Wunden. Und hier leg deine Hand in meine Seite. Und jetzt sagt er, mein Herr und mein Gott. Ich finde das so wunderbar, wie der Herr Jesus den Menschen entgegenkommt. Und da staune ich. Das ist dieses Staunen, Freunde. Und ich werde immer jetzt wieder hin und her gehen mit diesen Zweifeln und dieses Staunen. Meine Freunde, jawohl, der Feind versuchte es bei dir auch und bei mir. Zu sagen, hör mal, bist du sicher? Haben nicht eben doch die jetzt die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen, die meinen, mit dem Tod ist alles aus. Und wenn wir dann so einen Leichnam sehen, wo wir sehen, jetzt ist wirklich dieses Wesen, diese Seele, diese Geistseele, die ist weg, da ist nur noch die Hülle, da ist nur noch vom Schmetterling, von dieser Raupe, der Schmetterling ist weg, diese Raupe, da ist ja nichts mehr da. Freunde, ein wunderbares Bild, ein wunderbares Bild. Und wir haben hier einen Freund, der wird uns das einmal zeigen, was das bedeutet, wenn diese Puppe da, diese Raupe, dieses komische Wesen, das sich ganz, ganz sachte und langsam vorwärts bewegt, wenn das sich einpuppt und dann nachher, Freunde, plötzlich bricht da etwas ganz Neues, etwas total anderes heraus, hervor. Dieser Schmetterling, der plötzlich fliegen kann, wunderbare Farben hat. Freunde, welch ein Tag wird das sein, wenn wir vor unserem Gott dann stehen und wenn etwas ganz Neues geschehen ist, wenn wir dann sehen, was wir geglaubt haben. Meine Freunde, der Brief des Jakobus, der spricht uns von diesem Zweifel. Dieser Zweifel, Freunde, der uns anhängt. Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet. Und auch der Zweifel kann eine Anfechtung sein, Freunde. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der erbitte Gott, der da gibt einfältig, liebenswürdig, er gibt gern, jedermann, und rücket's niemand auf, so wird's ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Er aber bitte im Glauben und zweifle nicht. Denn wer da zweifelt, ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und gewebt wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig. Ich bin diesem Wort nachgegangen, Freunde. Und ich meine, es ist noch besser übersetzt. Ein Zweifler ist zwiespältig. Ein Zweifler ist zwiespältig. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühmt sich seiner Höhe. Und der da recht ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Also, meine lieben Freunde, ich möchte das noch einmal sagen. Ein Zweifler ist zwiespältig. Einerseits, andererseits immer wieder. Es geht nicht weiter mit ihm. Er ist hingerissen. Einmal glaubt er es und dann glaubt er es wieder nicht. Und diese Wasserwoge, wisst ihr, die sich ausschäumt und so weiter. Es ist nicht gut. Und es ist ganz wunderbar, wenn wir jetzt zu Gott kommen und einmal ihm auch unsere Zweifel sagen, bekennen. Sagen, du hör, die Zweifel kommen einfach wieder. Ist das etwas mit der Zukunft, mit dem Jenseits? Gibt es ein ewiges Leben? Es ist noch keiner zurückgekommen. Das stimmt zwar nicht, aber Freunde, der Feind will uns das einreden. Oder bilden wir uns das nur ein, die Frommen? Meine lieben Freunde, der Feind versucht, immer wieder neu dich dahin zu bringen, dass die Unsicherheit dich ergreift. Ja, stimmt das? Und Freunde, dann ist es wichtig, dass wir standhaft sind und sagen, jawohl, der Glaube ist eine Gewissheit und ich weiß es. Und Freunde, ein Mann, der so unwahrscheinlich unten durch musste und sich das überhaupt nicht vor- und ausdenken konnte, er begriff einfach nichts. Auf einen Schlag hatte er alles verloren, was er besaß. 10 Kinder auf einen Schlag. Sein ganzes Hab und Gut auf einen Schlag. Ich denke an die Hiobsbotschaften, Freunde. Und dann nachher plötzlich, stellt euch einmal vor, rauft er sich das Haar, zerreißt seine Kleider und dann sagt er zu seinem Gott, Herr, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Er spricht überhaupt nicht vom Teufel, von der Schlange, von dem Drachen. Das sind alles Ausdrücke in der Offenbarung für den Teufel. All das nicht, sondern eines weiß er. Mein Erlöser lebt. Freunde, das ist etwas Gewaltiges. Das ist aber auch wieder nur Gnade, meine Freunde. Das ist nur Gnade, wenn ein Mensch in so einer Situation einfach das wissen kann. Mein Erlöser lebt. Wir haben im Neuen Testament, meine Freunde, eine ganz, ganz interessante, wunderbare Gelegenheit, darüber nachzudenken. Und zwar haben wir es im Hebräerbrief Kapitel 11 mit einer ganzen Serie von Glaubenshelden zu tun. Gewaltig. Ihr Leben wird uns geschildert. Interessant. Es wird uns auch gesagt, was Glaube ist. Und ich möchte einmal dieses Kapitel aufschlagen. Es ist das 11. im Hebräerbrief. Und da steht es auch eben vom Zweifel. Ich lese von Vers 1 an einmal. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht. Wörtlich übersetzt heißt es ist aber der Glaube eine Gewissheit. Des, das man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, das man nicht sieht. Wisst ihr, Freunde, das, was wir sehen, das, was wir greifen können, das sind Dinge, ja, da haben wir mehr und mehr Möglichkeit, das zu fassen und wirklich zu realisieren und zu glauben. Aber Freunde, hier ein Nicht-Zweifeln an dem, das man nicht sieht. Und dann im Vers 6 steht, ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er existiert, dass er sei. Und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Das ist also ganz interessant auch wieder. Und jetzt ist hier die Rede von verschiedensten Männern. Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwertes Schärfe entronnen, sind kräftig geworden aus der Schwachheit, sind stark geworden im Streit und haben der fremden Heere da niedergelegt. Meine lieben Freunde, das sind alles solche, die einfach gewusst haben, mein Erlöser lebt, meinen Gott, den gibt es. Und wenn der Feind dich fragt, sollte Gott gesagt haben, meinst du sicher, die Bibel hat recht? Sind das nicht nur Menschen, die das geschrieben haben und so weiter? Und muss man das wirklich glauben? Das wird heute den Menschen immer und immer wieder gesagt. Man muss die Bibel entmythologisieren und diese Wunder, das gibt's doch nicht. Und dieser Jesus, meine lieben Freunde, das größte Wunder ist doch, dass der Sohn des lebendigen Gottes seine Göttlichkeit niederlegte und Mensch geworden ist. Mensch geworden ist, um uns zu retten, um ans Kreuz zu gehen, um für uns alles zu vollbringen. Meine lieben Freunde, es ist der Glaube aber eine Gewissheit. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist etwas ganz Großartiges. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Und jetzt möchte ich den großen Brief an die Gemeinde in Rom aufschlagen. Dieser Römerbrief, meine Freunde, dieser Apostel, der als Jude, er kommt aus dem Stamm Benjamin, dieser Schriftgelehrte, der Theologie studiert hat, der zu den Füßen Gamaliels gesessen ist. Er sagt uns, dass er ein Pharisäer war. Wisst ihr, das waren diejenigen, die wirklich am Worte Gottes, an der Tora festhalten wollten und sich nicht von der Philosophie der Griechen jetzt beeinflussen lassen wollten, wie die Sadduzäer, sondern diese Pharisäer, und er war einer davon. Und meine lieben Freunde, in diesem Brief spricht er jetzt von dem Glaubenshelden, von dem Glaubensmann Abraham. Und ich möchte das einmal lesen, ich möchte das einmal aufschlagen. Dieser Abraham, die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben, auf dass sie aus Gnaden die Verheißung festbleibe, allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abrahams ist. Denn Freunde, zur Zeit Abrahams hat es das Gesetz noch gar nicht gegeben. Und da steht, der des Glaubens Abrahams ist, welcher ist unser aller Vater. Freunde, das ist jetzt wichtig. Wir haben einen Vater, der für alle Gläubigen der Vater ist, und das ist Abraham. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ich jetzt da weiterlese, wie geschrieben steht, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der da lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Und er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Freunde, jetzt muss ich mit euch eine Strecke zurückgehen in das Leben dieses gewaltigen Glaubenshelden. Freunde, Gott hat ihm unwahrscheinlich viel zugemutet. Abraham, der Fürst, plötzlich hat er den neuen Namen bekommen, Abraham, ein Vater vieler Völker. Und Freunde, er hatte einfach kein Kind. Und in der Bibel steht wörtlich, Sarah gebar ihm kein Kind, Schluss. Und er wurde alt und älter und noch älter, und wir kennen die Geschichte, ich habe sie euch schon oft erzählt, jetzt meinten sie, sie müssten Gott nachhelfen, und jetzt ist da diese Hagar, diese Magd, und er geht zu der ein, und sie sollte jetzt auf dem Schoß ihrer Herrin dann ein Kind gebären, sollte sie schwanger werden, und sie wurde schwanger. Und jetzt ist der Ismael geboren, und meine lieben Freunde, dann hat Gott 13 Jahre lang geschwiegen. Man kann Gott zum Schweigen bringen. Aber 13 Jahre später, stellt euch mal vor, kommt Gott und sagt ihm, du hör mal, jetzt über ein Jahr wirst du den verheißenen Sohn empfangen. Und er war 99 Jahre alt. Und ein Jahr später, da war er 100 Jahre alt. Und seine Frau, die Sarah, meine lieben Freunde, die war 90 Jahre alt. Und jetzt sollten diese greisen Leute noch ein Kind bekommen. Und jetzt lacht er zuerst und sagte, ach, dass Ismael vor dir leben sollte. Und dann sagt Gott, jawohl, er ist deines Samens und ich werde ihn auch segnen. Und er wird auch ein großes Volk werden. Und die Sarah, die lacht auch. Und dann sagt Gott, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, Freunde? Und diese Frage, die möchte ich jetzt einmal stellen heute Abend. Wenn du in dein Leben hineinblickst, ich weiß nicht, was für Probleme du hast. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Wir, du und ich, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Ganz einfach. Und ein Wunder ist etwas Gewaltiges. Ein Gott, der Wunder tut. Aber sehr oft prüft uns Gott. Es geht lang. Freunde, ich möchte es einmal aussprechen. Verzweifelt lang. Und jetzt mit 99 Jahren kommt Gott und wiederholt seine Verheißung, sein Versprechen, du bekommst einen Sohn, und zwar von der Freien, von deiner Gattin, von der Sarah. Und das glaubt jetzt Abraham. Das ist es nämlich. Freunde, er weiß, ich bin gar nicht mehr in der Lage. Wir haben es gelesen, er war nicht mehr in der Lage mit 99. Und seine Frau war nicht mehr in der Lage, schwanger zu werden, war nicht mehr möglich. Und da setzt jetzt gegen alle Vernunft, Freunde, der Glaube an. Ich glaube meinem Gott. Es ist zwar unwahrscheinlich, es ist schrecklich, es geht so lang. Aber weißt du, Gott hat viel Zeit. Und es ist der Gott, der Wunder tut. Halte an der Verheißung fest. Wir haben dieses kleine Wörtlein auch heute Abend wieder gelesen. Sie haben durch den Glauben Verheißungen erlangt. Freunde, er kann in deine Situation hineinsprechen und dir Mut machen. Und sagen, du hör mal, ich bin ein Gott, der Wunder tut. Und ich komme zum Ziel, ich habe Mittel und Wege genug, fasse Mut, stark zu bleiben. der Verheißung, dem Versprechen Gottes für dich ganz persönlich festzuhalten. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Meine Freunde, da war's. Jetzt mit 99 in einem Jahr wirst du das Kind bekommen. Und sie, Freunde, sie wurde nun 90 und das Wunder ist geschehen. Ich habe gesagt, meine Lieben, Gott hat diesem Mann sehr viel zugemutet. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, diesen Mann kennenzulernen. Wisst ihr, es ist unglaublich, jetzt hatte er diesen Itzhak. Itzhak heißt Lachen. Und jetzt war es schon ein Jüngling. Und Freunde, jetzt sollte er ihn opfern. Und ohne mit jemandem darüber zu sprechen, nahm er das Holz, den Knaben, zwei Knechte, und dann gingen sie nach Moria. Und meine Freunde, im Hebräerbrief sehen wir, was er dachte. Gott kann auch von den Toten auferwecken. Und jetzt, meine lieben Freunde, hat sogar Gott gestaunt. Ich kann Gott zum Staunen bringen, wenn ich ihm vertraue, wenn ich durchhalte im Vertrauen. Plötzlich ist der Engel des Herrn da und sagt, tu dem Knaben nichts an. Und der Widder war schon im Gebüsch und den konnte er opfern. Und meine Freunde, jetzt staunt der Herr. Ich will es euch vorlesen. Und der Engel des Herrn, die allermeisten wissen, dass es sich um den Sohn des lebendigen Gottes hier handelt, in seiner Präexistenz. Er ist der ewige Sohn Gottes, der dann Mensch wurde. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals, noch einmal zu, vom Himmel her, und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen. Gott schwört. Bei wem soll er denn schwören? Er kann nur bei sich selber schwören, Freunde. Er ist der Höchste. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, dass ich deinen Samen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Freunde, dass er nicht ins Zweifeln hineinkam. Und gesagt hat, ja, das gibt's doch gar nicht. Und das ist doch einfach nicht möglich. Das kann doch Gott von mir überhaupt nicht verlangen. Freunde, jetzt schwört bei Gott, Gott bei sich selber. Ich finde das gewaltig. Und mit 100 Jahren wurde der Mann Vater. Und jetzt staunen wir, meine Lieben. Die Sarah ist dann gestorben. Er hat sie begraben. Und dann, meine Freunde, hat er noch einmal geheiratet. Abraham heiratet Ketura. Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura, die gebar ihm Simran und Joksan, Medan und Midian, Jesbak und Zuan, Joksan aber zeugte und so weiter. Ich weiß noch, Martin, als du die Einleitung gemacht hast und gesagt hast, der Mann, der muss noch einmal jetzt plötzlich Freude bekommen haben. Ne? Wenn der jetzt noch mit der Ketura so viele Kinder zeugt, der muss auf den Geschmack gekommen sein, hat er gesagt. Meine lieben Freunde, jetzt will ich euch etwas sagen. Stellt euch einmal vor, dieser Hundertjährige, der jetzt den Isaak, das heißt ja Lachen, diesen Isaak bekommen hat, der hat seine Ketura 38 Jahre lang überlebt. 38 Jahre war der Witwe. Freunde, eine solche Kraft ist in diesen Menschen hineingekommen, der war ja wieder jung, der hat geheiratet, der hat Kinder gezeugt und so weiter, meine lieben Freunde. Und dann endlich, als er dann starb, da sehen wir, wie der Isaak und der Ismael zusammen, die beiden Söhne, ihren Vater beerdigt haben. Und ich darf euch nur das eine sagen, und das ist wieder das Gewaltige, was Gott tut. Aus unserem Mist macht Gott dumm. Und das war der Mist, als er auf seine Frau Sarah hörte und dann einging zu dieser Magd. Und das ist dieser Sohn, der dann entstanden ist, meine lieben Freunde. Aber Gott kann alles wieder umdrehen und in Segen verwandeln. Und wir sehen die beiden Jungs, die beiden Söhne, wie sie ihren Vater beerdigen. Und der Isaak wird dem Ismael zum Segen werden, Freunde. Und ihr erinnert euch an meinen Vortrag, als ich auf diesen Jesaja 19 hinwies und sagte und gelesen habe, dass Gott plötzlich einmal sagen wird, Ägypten, mein Volk, und du Assur, meiner Hände Werk, und du Israel, mein Erbe, ihr werdet ein Segen sein mitten auf der Erde. Das ist unser Gott. Und Freunde, wir haben keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Er kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel auch durch die Nacht. Und wir lernen, was denn? Geduld. Und dranbleiben. Und weiter hoffen und weiter glauben, dass er Mittel und Wege genug hat. Und wenn wir auch meinen, es kommt nicht, wir müssten nachhelfen. Freunde, er ist treu und er kommt zum Ziel. Und Freunde, er ist der großartige, der wunderbare Gott, der uns hilft. Die Kinder aber der Ketura, die Frau Abrahams, seine zweite, nach dem Sterben der Sarah, die gebar Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak. Freunde, das steht jetzt sogar im Buch der Chronik, 1. Chronik und hier Kapitel 1, das steht von Vers 32 an. Also das war gewaltig. Und dieser ganze Nahen Osten ist eigentlich erfüllt, meine Freunde, von all diesen Kindern Abrahams. Und jetzt kommt noch etwas Neues dazu. Dieser Abraham ist der Vater aller Gläubigen, weil er Gott geglaubt hat. Als Gott ihn rief und sagte, du verlass deine Freundschaft, verlass dein Land, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde, Freunde, ohne zu wissen, wo es hingeht, ist dieser Mann losgezogen. Mit seiner Frau, mit der Sarai, damals hieß sie noch Sarai. Sarah später war jetzt die Mutter vieler Völker. Auch das hat Gott wieder gesagt. Also Freunde, es ist einfach großartig. Zweifle nicht. Der Zweifel, das ist menschlich. Der Feind gebraucht uns, indem er uns sagt, hör mal, bist du sicher? Ja, können wir das wirklich wissen? Können wir das wirklich glauben? Ja, haben wir tatsächlich einen Vater im Himmel, der sich über uns erbarmt? Ist das wirklich wahr, dass wir da eine Mutter haben, die uns hilft? Was heißt eine Mutter? Freunde, dieser Gott ist Vater und Mutter. Er erbarmt sich über seine Kinder, wie das nur ein Vater tun kann. Und er tröstet die Seinen, wie das nur eine Mutter tun kann. Das ist unser Gott. Und dem darfst du, stell dir das mal vor, Abba sagen. Papa, lieber Vater. Das ist einfach fantastisch. Und jetzt möchte ich sagen, meine lieben Freunde, wir können nur staunen. Staunen. Und dann beten. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ein Liederbuch aufschlage, um daraus etwas zu lesen, was zum Thema passt. Da gibt es ein Lied, das heißt, ich staune. Die nie zu begreifende Liebe an. Ich staune. Die nie zu begreifende Liebe an. Ich staune, dass er aus dem Himmel herniederkam, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich schau seine rettenden, blutenden Hände an. Sein Opfer an meiner Statt nie ich vergessen kann. Anbetend will ich ihn nun preisen am Gnadenthron, bis dass ich ihn schaue, den herrlichen Gottessohn. Oh, das ist wunderbar. Dass Jesus nach mir fragt, hat er sein Leben doch für mich am Kreuze gewagt. Wunderbar ist das. Ich staune über seine Gnade. Ich staune, dass er sich meines rebellischen Herzens so treu annahm. Ja, dass seine Liebe sich wirklich auf mich erstreckt, mich rettet, erlöset, mit Kleidern des Heils bedeckt. Ich schau seine rettenden, blutenden Hände an, sein Opfer an meiner Statt nie ich vergessen kann. Anbetend will ich ihn nun preisen am Gnadenstuhl, bis dass ich ihn schaue, den herrlichen Gottessohn. Oh, das ist wunderbar. Meine Freunde, zweifeln ist menschlich. Und ich möchte dir viel Mut machen. Wenn der Zweifel kommt, verzweifle nicht, sondern komme zum Herrn und sag: Herr, ich brauche eine neue Begegnung mit dir. Ich möchte dich neu erleben in meinem Leben. Hilf mir, dass ich nicht mehr zweifle, sondern glaube, dass ich glauben kann, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich erheben und sich zeigen: Meine Freunde, es ist ein Gott, der Wunder tut. Der Herr segne dich und mich. Amen. Und jetzt, meine Freunde, wollen wir noch aufstehen. Vater im Himmel, wir stehen jetzt vor dir und beten dich an und kommen zu dir im Namen Jesu, deines geliebten Sohnes. Herr, wir haben miteinander diesen Glaubenshelden gesehen, diesen Abraham, der dir einfach vertraute und Herr, wir haben den Hiob gesehen, der das, was ihm passierte, einfach nicht verstehen konnte. Aber eines wusste er: Mein Erlöser lebt. Und Herr, jetzt bitte ich dich, gib du Gnade und geh du mit einem jeden nach Hause. Ich danke dir für diesen Tisch, den du für uns vorbereitet hast, dass wir uns erinnern durften an dein Sterben am Kreuz, erinnern durften, dass du dein Blut gelassen hast und in diesem Blut ist das Leben und du hast gesagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben und mit dir wollen wir leben, Herr Jesus, und nicht funktionieren, sondern leben und unseren Weg gehen. Und jetzt lege ich dir ein jedes ganz persönlich in deine Hände. Herr, stärke uns den Glauben. Und gib Gnade, dass der Feind weichen muss, der uns immer wieder in den Zweifel hineinbringen will. Herr, ich danke dir. Dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. So sei es. Komme gut, hey. Gott befohlen, Shalom, Shalom.